manchmal leben wir nicht mit unserem erwachsenen Herzen, sondern nach einem alten Muster. Mit dem Herzen des Kindes, das wir einmal waren. Wir verlieben uns und plötzlich sind wir wieder 3 Jahre alt. Wir warten, wir hoffen, wir klammern. Nicht, weil der andere der Falsche ist, sondern weil in uns etwas Altes wirkt. Und dieses Alte, das nenne ich den Love Imprint, unsere Liebesprägung. Das, was wir als Kind darüber gelernt haben, wie Liebe, wie Beziehung funktioniert. Und wie von Zauberhand ziehen wir immer wieder Partner, Partnerinnen in unser Leben, die genau diese alte Liebesprägung bedienen, bis wir sie dann einmal auflösen. In dieser Folge begleite ich Luise und vielleicht auch dich auf eine Reise dorthin, wo die Liebe ursprünglich begann und wo sie heute auch heilen darf. Und nun zunächst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildcast, deinem Coaching-Podcast für persönliches Wachstum, beruflichen Erfolg und innere Klarheit. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich bin deine Gastgeberin Susanne Lapp, Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Lehrtrainerin, systemischer Coach, Familienaufstellerin und Autorin. Und als eine der wenigen Coaches mit über 500 Coachingstunden im Jahr nehme ich dich in diesem Podcast regelmäßig mit in meine Coaching-Praxis. Ich teile mit dir echte Anliegen meiner Klienten und Klientinnen und wie sie es gemeinsam mit mir geschafft haben, ihre Themen zu überwinden und gute Lösungen zu finden. Ziel ist es, dass du dabei auch immer etwas für dich und dein Leben mitnehmen kannst. Und wenn du bereits selbst coachst, möchte ich dich mit diesem Podcast darin unterstützen, deine Coaching-Toolbox gezielt zu erweitern. Bevor wir loslegen, wenn dir der Wildcast gefällt und du ihn als wertvoll erlebst, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn mit 5 Sternen bewertest. Bei Apple Podcasts, bei Spotify, direkt auf meiner Website, wo immer du ihn hörst. Das hilft dem Algorithmus sehr, noch mehr Menschen mit diesen Impulsen zu erreichen und dich kostet es nur einen Klick. Also ich freue mich wirklich, wenn du dir diesen Augenblick Zeit nimmst. Gerade habe ich ein sehr intensives Aufstellungswochenende hinter mir und wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass ich nicht nur Anführung, Abführung, NLP-Ausbildung anbiete, sondern regelmäßig auch Familienaufstellungen für Themen rund um Glück, Liebe und Erfolg. Und wie so oft war es in den Aufstellungen immer wieder berührend zu sehen, wie sehr die Themen von Beruf, Liebe und Familie miteinander verwoben sind. Da war jemand, der dachte, es ging um seine Führungskompetenz und plötzlich zeigte sich, dass es eigentlich darum ging, auf keinen Fall so führen zu wollen wie der Großvater, den er als herrisch, kalt und dominant erlebte. Eine andere wollte mehr Leichtigkeit im Business und stellte dann fest, dass sie seit Jahren unbewusst die Trauer ihrer Mutter trägt. Und dann war da natürlich auch das Thema Liebe, ein Thema, das wohl niemals alt wird, das in Aufstellungen fast immer mitschwingt, auch wenn es gar nicht ausgesprochen wird. Denn egal, ob es um Erfolg, Selbstvertrauen oder Beziehungen geht, am Ende geht es immer auch um Verbindung, um die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden, um Nähe, Vertrauen, Hingabe und Abgrenzung und um all das, was uns daran hindert. Ein Thema, das in diesem Zusammenhang wirklich immer wieder auftaucht, ist dieses. Warum gerate ich immer wieder an den Falschen? Warum gerate ich immer wieder an einen Partner, eine Partnerin, die emotional nicht verfügbar ist? Und da dachte ich mir, das verdient heute eine eigene Wildcast-Folge. Denn dieses Muster betrifft so viele Menschen, die eigentlich reflektiert sind, erfolgreich, bewusst, Menschen, die wissen, was sie wollen und trotzdem immer wieder merken, irgendetwas zieht sie in Beziehungen, die sich am Anfang intensiv und richtig anfühlen, doch irgendwann wie von Zauberhand kippt es. Der, die andere macht sich rar, antwortet nur noch mit großem zeitlichen Abstand auf WhatsApp, hat plötzlich keine Zeit mehr und ist dann irgendwann gar nicht mehr verfügbar. Vielleicht kennst du das aus eigenem Erleben oder du kennst jemanden, der jemanden kennt. Du weißt, was ich meine. Erst ist alles leicht, intensiv vertraut, ihr versteht euch auf Anhieb und plötzlich verändert sich etwas. Er wird still, zieht sich zurück, sagt diesen Satz, den so viele schon gehört haben: Ich bin einfach noch nicht so weit, lass uns Freunde bleiben. Und du bleibst zurück mit einem Gefühl, das du auch schon kennst. Mit dieser Mischung aus Enttäuschung, Traurigkeit, vielleicht Wut. Mit der Frage, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Warum passiert das immer wieder mir? Andere schaffen es doch auch, dauerhaft Beziehungen aufzubauen. Und heute möchte ich mir genau diese Frage mit dir in dem Coaching von Luise anschauen. Luise ist Teilnehmerin meiner NLP Practitioner Ausbildung. Sie kam ins Coaching, weil sie den Eindruck hatte, eben genau den, immer wieder an den Falschen zu geraten, an Männer, die eigentlich emotional nicht verfügbar waren. Gerade hatte sie wieder eine Trennung hinter sich. Nach 2 Jahren hat Markus sich von ihr getrennt, weil er noch nicht so weit war. Erst war sie am Boden zerstört, auch weil das jetzt die 3. Trennung in den vergangenen 10 Jahren ist, die alle nach einem ähnlichen Muster abgelaufen sind. Luise zweifelt an sich, an ihrer eigenen Beziehungsfähigkeit und hat auch Angst, sich wieder auf etwas Neues einzulassen. Wieso, fragt sie, wenn es doch in ein paar Jahren eh wieder in die Brüche geht und es mir dann wieder monatelang schlecht? Was haben wir im Coaching gemacht? Gemeinsam haben wir ihren Love Imprint rausgearbeitet, also ihre Liebesprägung, und dann die systemischen Verstrickungen, die zu dieser Liebesprägung und eben zu ihrem Muster in der Partnerwahl führten, verändert. Denn nach meiner Erfahrung steckt in jeder dieser Geschichten, egal ob sie romantisch, dramatisch oder leise verlaufen, eben etwas Tieferes. Etwas, das nicht erst in dieser Beziehung begonnen hat, sondern oft in der Kindheit und manchmal eben schon viele Generationen früher. Etwas, das gesehen werden will, bevor und damit es sich verändern kann. Luise kommt heute wieder ins Coaching. Sie hat sich, wie gesagt, in den letzten Tagen schon etwas stabilisiert. Mit den NLP-Werkzeugen, die sie kennt, hat sie gut gearbeitet. Sie hat sich ressourcevolle Zustände geankert, sich von den echten Stressmomenten dissoziiert und die schmerzhaften Situationen reframed. All das hat ihr geholfen, wieder handlungsfähig zu werden. Aber heute, sagt sie, möchte sie verstehen, warum das immer wieder ihr passiert. Warum sie sich eben immer wieder in diese Männer verliebt, die emotional nicht verfügbar sind. Manchmal noch in anderen Beziehungen hängen oder Jobs haben, die sie immer wieder wegführen. Piloten, Unternehmensberater oder die sich einfach noch nicht einlassen können. Und die Frage treibt sie um, nicht um es nur zu analysieren, sondern um es endlich zu lösen, damit ihre nächste Beziehung nicht wieder genauso crasht, vor die Wand fährt. Ich erkläre ihr, dass wir uns dafür eben das anschauen, was ich den Love Imprint nenne, also die primäre Prägung, die wir in Liebesbeziehungen mitbekommen. Diese Prägungen entstehen dort, wo wir Beziehungen lernen, in unserer Herkunftsfamilie. Meistens sind das die leiblichen Eltern, aber auch Geschwister, Großeltern, Tanten oder Onkel. Wenn jemand bei Pflege- oder Adoptiveltern, Urgroßeltern oder in einem Heim aufgewachsen ist, spielen natürlich auch diese Bezugspersonen eine Rolle. Auf meine diesbezügliche Frage schüttelt Luise den Kopf. Nein, sagt sie, ich bin ganz normal aufgewachsen, bei meinen Eltern. Dann hält sie kurz inne und fügt hinzu, also bis die sich getrennt haben. Sie war 3 Jahre alt, als ihr Vater ging. Er hatte damals eine andere Beziehung begonnen, aber erzählt sie, auch vorher war er kaum zu Hause. Er war selbstständig, seine Firma im Aufbau, er fiel auf Dienstreisen und oft bis spätabends im Büro. Ich erinnere mich gar nicht wirklich an ihn in dieser Zeit. Nur mein älterer Bruder erzählt manchmal, dass er eigentlich auch vor der Trennung schon nie da war. Auch ihre Mutter war kaum verfügbar. Luise ist das 2. von 4 Kindern, ihr älterer Bruder und dann 2 1,5 Jahre jüngere Zwillingsschwestern. Die Mutter war mit der Versorgung der 4 Kinder, besonders der Zwillinge, vollkommen ausgelastet. Sie war dauernd gestresst, sagt Luise. Für mich blieb kaum Zeit. Ich war halt so dazwischen. Nicht groß genug, um zu helfen, nicht klein genug, um in ihrem Fokus zu sein. Ich nicke. Okay, sage ich, dann lass uns das einmal aufstellen. Bevor wir anfangen, erkläre ich Luise, dass ich mir ihr Beziehungsmuster sehr gerne in einer Aufstellung anschauen möchte. Denn Aufstellungen machen Dynamiken sichtbar, die unserem bewussten Verstand oft verborgen bleiben. Man könnte sagen, sie zeigen das, was unter der Oberfläche wirkt. Die unsichtbaren Bindungen, Loyalitäten und inneren Bewegungen, die unser Verhalten in Beziehungen oft stärker steuern als jede bewusste Entscheidung. Im Coaching arbeite ich dafür sehr gerne mit Bodenankern. Wenn du neu hier im Wildcast bist, Bodenanker sind einfach Zettel, die wir mit den Namen der relevanten Personen beschriften, zum Beispiel Vater, Mutter, Ex-Partner, Geschwister oder auch innere Anteile. Diese Zettel legt der Klient dann so auf den Boden, wie es seinem inneren Bild entspricht. Das kann ganz intuitiv geschehen, einfach so, wie es sich für sie oder für ihn stimmig anfühlt. Dann stellen wir uns abwechselnd auf diese Bodenanker und aus Gründen, die wir bis heute nicht vollständig erklären können, können wir uns in diesem Moment erstaunlich präzise in die jeweilige Person hineinversetzen. Wir spüren ihre Emotionen, ihre Haltungen, ihre Werte, manchmal auch ihre Ängste oder Verletzungen. So werden Dynamiken sichtbar, die im Alltag oft verdeckt bleiben. Unausgesprochene Loyalitäten, übernommene Gefühle, alte Glaubenssätze, die bis heute wirken. Aus dieser Arbeit lässt sich dann der Love Imprint herausarbeiten, also die primäre Bindungserfahrung, die ein Mensch in seiner Herkunftsfamilie gemacht hat. Der Love Imprint beschreibt, welche Beziehungsangebote jemand erhalten hat, ob Liebe verlässlich war oder schwankend, ob es Aufmerksamkeit nur gegen Leistung gab oder ob eine Beziehung plötzlich abriss und welche Glaubenssätze er basierend auf diesen Beziehungsangeboten eben über Beziehungen gebildet hat. Also zum Beispiel, ich muss mich immer anstrengen, um meine Bedürfnisse geht es sowieso nicht. Oder auch die Liebe, nach der ich mich so sehne, erreiche ich sowieso nie. Genau dieses unbewusste Beziehungsmuster wiederholen wir später unbewusst in unseren Partnerschaften. Solange, bis es uns bewusst wird und wir es dann verändern dürfen. Bevor ich also die Bodenanker beschrifte, verständigen Luise und ich uns auf ihren zentralen Anliegensatz. Diesen zentralen Anliegensatz definiere ich mit meinen Klienten, Klientinnen immer zu Beginn jeder Aufstellung. Genau genommen, ich unterstütze die Klienten definieren. So ist für uns beide klar, worum es in der Arbeit gleich geht und was das Ziel unserer Zusammenarbeit sein soll. Diesen Satz notieren die Klienten dann gut sichtbar auf der Flipchart. Danach erstelle ich das Genogramm, eine Art verkürzter Familienstammbaum, damit ich vorab einen kondensierten Überblick über die Familienstruktur, die Beziehungen, mögliche Brüche und Verstrickungen im Herkunftssystem meiner Klientinnen gewinne. Dann beginnen wir mit der eigentlichen Arbeit mit den Bodenankern. In diesem Fall eben mit dem Ziel, Luises Love Imprint zu verstehen. Luise formuliert ihren Anliegensatz. Sie nimmt einen Stift und schreibt auf die Flipchart: Warum gerate ich immer wieder an Männer, die emotional nicht verfügbar sind? Sehr gut, sage ich. Dann schauen wir uns jetzt dein Familiensystem an. Ich zeichne auf der Flipchart ein großes U, das Symbol für eine Ehe. Links oben ein Quadrat, das Zeichen für einen Mann, in diesem Fall den Vater von Luise. Rechts oben ein Kreis, das Zeichen für eine Frau, in dem Fall ihre Mutter. Darunter an der horizontalen Linie vier Symbole, ein Quadrat für den älteren Bruder, ein Kreis mit einem Punkt für Luise und rechts daneben zwei verbundene Kreise für die Zwillingsschwestern. Das ist dein Familiensystem. Wenn du als Zuhörer, Zuhörerin dir das Genogramm und die verschiedenen Aufstellungskonstellationen anschauen willst, findest du sie im aktuellen Blogartikel Wieso gerate ich immer wieder an Männer, die emotional nicht verfügbar sind. Die Arbeit mit dem Love Imprint auf meiner Website www.wildwechsel-nlp.biz. Ich verlinke dir den Artikel auch in den Shownotes. Und falls du diese Art der Arbeit selber lernen möchtest, dann schau dir doch meine Ausbildung zum Business- und Systemcoach an. Da lernst du eben, wie du mit Aufstellungen sowohl Privatpersonen wie auch Business-Kontexte, Organisationen unterstützen kannst. Die nächste Ausbildung beginnt am 13. März 2026. Alle Infos findest du auf der Website. Zurück zu Luise. Ich sage zu ihr, jetzt stelle ich dir ein paar Fragen, um zu verstehen, wo die Bindungen eng, wo sie vielleicht unterbrochen oder verwickelt waren, wo es Hinweise auf systemische Verstrickungen, alte Muster, Sühneprogramme gibt. Ich frage also, gab es in deinem Herkunftssystem Gewalt? Luise denkt kurz nach, körperlich oder sexuell, nein, aber psychisch, ja. Meine Mutter war oft überfordert. Sie hat viel geschrien und danach war es tagelang still. Ich meine, so richtig still. Dieses Schweigen war fast schlimmer als das Schreien. Und nachdem mein Vater gegangen war, haben wir auch jahrelang von ihm nichts gehört. Ich weiß noch, wie ich oft am Wochenende draußen auf der Bank gesessen und auf ihn gewartet habe. Viele Jahre lang. Ich nicke. Das Genogramm liefert oft die ersten Hinweise auf systemische Verstrickungen. Ich beginne mit zwei Bodenankern, einem für Luise und einem für ihren Ex-Partner Markus. Ich bitte sie, die Bodenanker so auszulegen, wie es ihrem inneren Bild entspricht. Luise legt ihren eigenen Bodenanker so, dass sie in Richtung von Markus schaut. Der Abstand zwischen den beiden beträgt ungefähr 3 Meter. Den Bodenanker für Markus legt sie so, dass er in die andere Richtung schaut, von ihr leicht abgewandt, also dass sie auf seinen Rücken schaut. Ich frage sie, auf welchem Bodenanker sie zuerst gehen möchte und auf welchen ich mich stellen soll. Sie entscheidet sich dafür, zunächst auf ihren eigenen Bodenanker zu treten. Ich selbst übernehme die Position von Markus. Wir nehmen uns einen Moment, um uns einzufühlen. Dann frage ich sie leise, wie ist es da auf deinem Platz, Luise? Sie atmet tief ein. Da ist so eine tiefe Sehnsucht, sagt sie. Ich erinnere mich an all die guten Zeiten, an das gemeinsame Lachen, an das Kochen, an die Nähe. Aber gleichzeitig ist er mir so fern. Ich kann ihn überhaupt nicht richtig erreichen. Ich stehe auf dem Bodenanker von Markus und nehme wahr, dass mein Fokus tatsächlich ganz woanders ist. Ich muss mich anstrengen, Luise überhaupt zu spüren. Wenn ich sie wahrnehme, finde ich sie sympathisch, ich mag sie sogar, aber meine Aufmerksamkeit zieht es immer wieder fort. Es ist, als würde etwas in mir ständig wegziehen, hinaus aus dieser Beziehung. Als ich ihr das beschreibe, nickt sie. Ja, das passt. Er war beruflich sehr engagiert, Investmentbanker. Er hatte gerade eine neue Aufgabe übernommen und war viel in London. Wir haben uns selten gesehen. Und wenn er da war, war er oft müde oder gedanklich noch in der Arbeit. Ich nehme den Bodenanker für Markus zunächst aus dem Feld. Dann fertige ich neue Bodenanker für ihre Eltern und ihre Geschwister. Ich bitte Luise, sie gemeinsam mit ihrem eigenen Bodenanker so zu positionieren, wie es ihrem inneren Bild entspricht. Das Bild, das entsteht, ist sehr deutlich. Die Mutter steht den Kindern zugewandt. Ganz dicht vor ihr die beiden Zwillingsschwestern, die Jüngsten. Luise und ihr älterer Bruder stehen etwas weiter entfernt, beide mit spürbarem Abstand. Der Vater liegt mit erheblicher Distanz am Rande des Feldes und schaut in eine völlig andere Richtung. Ich frage Luise, wo sie beginnen möchte. Sie entscheidet sich wieder, zuerst auf ihren eigenen Bodenanker zu treten und bittet mich, mich in die Rolle der Mutter zu stellen. Ich beobachte sie. Luise steht da, die Schultern leicht nach vorne gezogen, die Arme dicht am Körper. Ich fühle mich irgendwie verloren, sagt sie leise. Mein Bruder mag ich, aber er ist oft mit seinen Freunden unterwegs. Ich darf da selten mit. Meine Mutter ist dauernd mit den Zwillingen beschäftigt und mein Vater, der ist einfach weg. Ich trete auf den Bodenanker der Mutter und sofort spüre ich, dass sich etwas in mir zusammenzieht. Mein Fokus liegt tatsächlich ganz auf den kleinen Kindern vor mir. Ich fühle mich müde, erschöpft, gleichzeitig voller Trauer und Bitterkeit. Ich nehme deutlich wahr, wie sehr die Mutter ihren Mann geliebt hat und dass es sie verletzt hat, als er gegangen ist. Und dass dieser Schmerz so viel Raum einnimmt, dass kaum noch Energie bleibt, um sich den älteren Kindern zuzuwenden. Die Wut und der Hader mit dem Mann binden den ganzen Rest an Aufmerksamkeit. Genau das spiegelt sich in der Positionierung. Der Blick der Mutter geht nicht zu Luise, sondern bleibt bei den Kleinen, bei denen, die sie festhalten kann. Ich beschreibe Luise, was ich wahrnehme. Sie nickt. Und in diesem Moment wird zum ersten Mal sichtbar, dass Luise als Kind gelernt hat, die, die ich liebe, sind oft nicht da. Und wenn sie da sind, sind sie innerlich woanders. Das ist ein erster Hinweis auf ihren Love Imprint, auf jenes tiefe, unbewusste Muster, das Nähe und Distanz miteinander verknüpft. Nun wechseln wir die Position. Ich trete in den Bodenanker von Luise, sie in den ihrer Mutter. Unsere Wahrnehmungen ähneln sich sehr. Auch sie spürt diese innere Zerrissenheit, die Traurigkeit und die Verbitterung der Mutter. Für Luise ist das ein wichtiger Moment. Sie sagt leise: Wow, ich spüre zum ersten Mal, wie traurig meine Mutter war, wie verletzt sie war. Ich habe sonst immer nur ihre Wut gehört. Wenn sie über meinen Vater geschimpft oder über die neue Familie gelästert hat, die er gegründete. Ich nicke. Das ist eine tiefe Erkenntnis. Wenn Wut sich zeigen darf, liegt darunter oft ein alter Schmerz. Okay, sage ich sanft, dann tritt doch jetzt einmal in den Bodenanker deines Vaters. Ich bleibe währenddessen auf ihrem eigenen Bodenanker stehen, um die Dynamik im Feld zu halten und zu spüren. Luise tritt auf den Bodenanker ihres Vaters und sofort beginnen ihr die Tränen zu laufen. Ich frage ruhig, was ist los? Was passiert gerade? Sie braucht einen Moment, dann sagt sie mit brüchiger Stimme: Ich merke, wie traurig auch mein Vater war, dass die Beziehung zu meiner Mutter scheiterte. Wenn ich hier stehe, spüre ich, wie sehr ich als Vater, meine Kinder vermisse, die ich ja zurücklasse. Mit meiner Frau halte ich es nicht länger aus, auch wenn es mir das Herz bricht. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum. Und jetzt bin ich einfach leer. Gleichzeitig tut es mir weh, dass ich meine Kinder nicht mehr sehe. Und weil mir das jedes Mal das Herz zerreißt, wenn ich wieder gehe, beschließe ich irgendwann einen klaren Schnitt zu machen, einen Cut, gar nicht mehr zu kommen. Ich atme tief, nehme wahr, wie sich das ganze Feld verändert hat. Wow, sage ich leise. Was macht das mit dir, wenn du das so spürst? Luise wischt sich die Tränen ab. Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass wir meinem Vater etwas bedeutet haben. Ich dachte immer, er hat uns einfach vergessen, ersetzt durch seine neuen Kinder. Aber jetzt merke ich, dass er den Kontakt nicht abgebrochen hat, weil er uns nicht geliebt hat, sondern weil er es nicht mehr ausgehalten hat, weil es zu weh getan hat. Ja, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, sage ich. Denn hier beginnt sich etwas zu wandeln. Das alte Bild, der Vater, der gegangen ist, weil er gleichgültig war, löst sich langsam auf. Daraus kommt mit der Zeit etwas Neues, Mitgefühl und vielleicht eines Tages Frieden. Luise tritt wieder auf ihren eigenen Bodenanker zurück. Ich wechsle nun in den des Vaters. Dort spüre ich sofort, es geht nicht nur um die Ehe, nicht nur um die Selbstständigkeit oder die Frauen, die später eine Rolle spielen, da ist noch etwas Tieferes, etwas viel Älteres. Ein Schmerz, der nicht in dieser Generation entstand. Also frage ich Luise, sag mal, was kannst du mir über deine Großeltern väterlicherseits erzählen? Sie denkt kurz nach. Mein Großvater war im Krieg. Er war noch jung, gerade Vater geworden, als er eingezogen wurde. Er war in Russland. Und als der Krieg eigentlich schon vorbei war, war er auf dem Heimweg, zu Fuß, wie so viele andere. Und da wurde er erschossen. Wie alt war dein Vater damals? Etwa 3, antwortet sie leise. Okay, sage ich. Gib ihr 3 neue Bodenanker. Einen für den Großvater, einen für die Großmutter und einen für den Krieg selbst. Denn solch schwere Schicksalsschläge wie ein Krieg, wie Verlust, Tod oder Flucht hinterlassen tiefe Spuren. Sie wirken oft transgenerational, also über 2, 3, manchmal 4 oder noch mehr Generationen hinweg. Auf Wegen, die wir noch nicht gut verstehen, aber die in der Zwischenzeit sehr, sehr gut dokumentiert sind. Es gibt in der Zwischenzeit über 17.000 wissenschaftliche Studien, die genau dafür Hinweise finden, dass wir von dem Schicksal unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern beeinflusst werden. Das, was damals nicht betrauert oder integriert werden konnte, lebt weiter in den Kindern, Enkeln und Urenkeln, in ihren Bindungen, Ängsten und Lebensentscheidungen. Ich bitte Luise, die neuen Bodenanker so zu legen, wie es ihrem inneren Bild entspricht. Sie stellt den Anker für den Großvater etwas weiter weg, an den Rand des Feldes. Daneben die Großmutter, die auf den Großvater blickt, fast so, als würde sie auf jemanden warten. Den Bodenanker für den Krieg legt sie zwischen die beiden. Und schon während sie die Anker legt, verändert sich die Energie im Raum. Luise steht still und schaut auf die Bodenanker. Das fühlt sich wirklich sehr, sehr schwer, sehr dunkel an, sagt sie leise, als wäre da etwas, das sich über alles gelegt hat. Ich bitte sie, sich auf den Bodenanker ihres Großvaters zu stellen. Kaum steht sie dort, schließt sie die Augen. Ich spüre nur Kälte, sagt sie. Eine unglaubliche Erschöpfung, Hunger, Angst. Ich will einfach nur nach Hause, zu meiner Frau, zu meinem Kind. Ich will leben. Aber ich kann nicht. Ich muss mich setzen. Im systemischen Arbeiten ist das Hinsetzen auf dem Boden oft ein Hinweis auf den Tod, darauf, dass jemand nicht länger unter den Lebenden weilt, sondern im Reich der Toten ist. Ich lasse sie dort noch einen Moment sitzen, dann bitte ich sie, in die Position ihrer Großmutter zu wechseln. Sobald sie das tut, fließen erneut Tränen. Ich warte. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ich halte an der Hoffnung fest, aber ich bin wie eingefroren. Ich funktioniere, aber eigentlich lebe ich nicht mehr. Innerlich bin ich wie tot. Ich nicke, bleibe still. Denn hier zeigt sich, was in vielen Familien geschehen ist und bis heute wirkt. Trauer, die nicht ausgedrückt werden konnte, Liebe, die abbricht und dadurch zu schwere wird, die in den nächsten Generationen weiterwirkt, die nächsten Generationen belastet. Ich bitte Luise, nun auf den Bodenanker ihres Vaters zu treten. Kaum steht sie dort, zieht sie scharf die Luft ein. Ich spüre Leere, diese vertraute Leere von eben. Die hat also gar nichts damit zu tun, dass ich mein Geschäft aufbaue und meine Kinder vermisse. Ihr Ursprung reicht viel, viel weiter zurück. Denn wenn ich als Vater auf meine Mutter schaue, dann ist sie gar nicht richtig da. Ich merke, dass sie wie tot ist. Und ich nehme mir vor, ich darf keine Gefühle zeigen, sonst ist ihr alles zu viel. Dann bricht hier alles zusammen. Also halte ich still, bin so wenig wie möglich da, um so wenig wie möglich Arbeit zu machen. Ich nicke. Das ist oft der Moment, erkläre ich Luise, in dem eine systemische Prägung entsteht. Wenn ein Kind den Schmerz der Eltern spürt und unbewusst beschließt, die Eltern zu schützen, sich pflegeleicht zu machen. Dieses kleine Kind übernimmt in dem Moment Verantwortung und taucht gleichzeitig ein in die Gefühle, in das Schicksal seiner Eltern. Dafür opfert es etwas von seiner eigenen Lebendigkeit. Luise atmet tief. Das ist genau das Gefühl, das ich kenne, sagt sie. Ich halte mich zurück, ich zeige mich nicht. Ich versuche stark zu sein, alles auszuhalten. Aber innerlich fühle ich mich dann auch manchmal völlig leer, wie tot. So war das schon, als ich noch Kind war und es für meine Mutter leichter machen wollte. Ich nicke. Jetzt siehst du, woher das kommt. Dein Vater hat als kleiner Junge erlebt, dass der, den er liebt, einfach verschwindet. Dass Nähe gefährlich ist, weil sie Verlust bedeutet. Das ist sein Love Imprint. Deswegen ist er wirklich gegangen, nicht weil er sich neu verliebt hat. Das war nur quasi seine Erklärung, sein Vorwand auf der Oberfläche. Sondern weil es sich für ihn in der Tiefe auf eine schräge Art richtig angefühlt hat. Und so hat er, ohne es zu wollen oder es zu wissen, dazu beigetragen, dass du dieses Muster unbewusst ebenfalls übernommen hast. Sie steht da, bewegt, aber ruhig. Das heißt, fragt sie, ich wiederhole gar nicht nur meine Geschichte, sondern auch seine. Ja, genau, stimme ich zu. Du wiederholst die Geschichte deines Vaters. Seine Angst, jemanden zu verlieren, wenn er sich zu sehr bindet. Seine unbewusste Entscheidung, lieber Distanz zu halten, als den Schmerz des Verlustes noch einmal zu erleben. Und gleichzeitig auch deinen eigenen Schmerz darüber, dass dein Vater ja auch dich aufgrund seiner Prägung verlassen hat. Und solange das Muster nicht erkannt und aufgelöst ist, zieht dich dein System zu Männern, mit denen du dieses Muster fortsetzen kannst. Also zu Männern, die emotional nicht erreichbar sind und die nicht bleiben. Sie nickt. Das ist so traurig. So viel Leid, so viel Schmerz über so lange Zeit. Und gleichzeitig macht es endlich Sinn. Das stimmt, bestätige ich. Das ist sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Dass der Krieg in der Tiefe auch 80 Jahre nach seinem Ende noch Beziehungen und Familien zerstört. Ich lasse Luise einen Moment mit dieser Erkenntnis alleine, lasse diese Erkenntnis einsinken. Und ich nutze den Augenblick und richte mich jetzt an dich, die oder der du gerade zuhörst. Vielleicht kennst du das ja auch, dieses Gefühl, dass du dich bemühst, dass du gibst, dass du alles tust und gleichzeitig versuchst, so unsichtbar, so still, so pflegeleicht wie möglich zu sein, weil du glaubst, nur so die Beziehung zu dem anderen irgendwie aufrechterhalten zu können. Also es bleibt immer etwas Unerreichbares zwischen dir und dem Menschen, den du erreichen möchtest. Und wenn du diese Momente kennst, dann in denen du dich fragst, was stimmt mit mir nicht, warum kommt er oder sie mir nicht wirklich nahe, warum gehen die Menschen, die ich liebe, dann spürst du vielleicht, dass du tief in dir etwas trägst, das gar nicht zu dir gehört. Etwas, das du übernommen hast, lange bevor du wusstest, was Liebe ist. Und dann lade ich dich ein, jetzt einmal in dich hineinzuspüren. Wenn du magst, leg eine Hand auf dein Herz, atme und dann frage dich ganz ehrlich ohne Urteil, wo in meinem Leben bemühe ich mich immer wieder, um Liebe zu halten, um Liebe festzuhalten, um Liebe zu bekommen? Wo tue ich mehr, als mir gut tut? Und wo darf es vielleicht leichter werden? Woher kenne ich dieses Muster? Bleib einen Moment bei diesen Fragen. Denn genau hier beginnt Bewusstsein. Und Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Ich schaue Luise an. Ein Teil deines Love Imprints hat seine Wurzeln in der Beziehung zu deinem Vater, in dem frühen Verlust, in dieser unbewussten Angst, dass Nähe immer auch Trennung bedeutet. Aber der andere Teil, der ebenso wichtig ist, hat mit deiner Mutter zu tun. Luise hebt den Blick aufmerksam. Von deiner Mutter, fahre ich fort, hast du gelernt, dich klein zu machen, dich unsichtbar zu halten, möglichst pflegeleicht zu sein, keine Ansprüche zu stellen, keine zusätzliche Last zu sein, weil sie so erschöpft war, so traurig, so überfordert und du als Kind gespürt hast, wenn ich auch noch etwas will, dann bricht vielleicht alles zusammen. Luise nickt, ja, wie gesagt, das kenne ich gut. Ich war immer die Vernünftige, die funktioniert. Und das war damals eine wirklich kluge Anpassung, bestätige ich. Sie hat dir geholfen, in dieser Familie zu überleben. Aber heute sorgt genau dieses Muster dafür, dass du dich in Beziehungen verlierst, weil du dich weiter zurücknimmst in dem Bemühen, die Verbindung zu halten, bis du dann irgendwann innerlich völlig weg bist oder eben der andere geht. Sie steht still, atmet tief. Das trifft so sehr. Ich merke richtig, wie ich in jeder Beziehung wieder zu dem Mädchen werde, das still hofft, dass jemand mich sieht, obwohl ich gar nichts mehr sage. Ja, nick ich. Das ist der zweite Teil deines Love Imprints. Der Teil, der gelernt hat, dass Liebe bedeutet, nicht zu viel zu sein. Dass Nähe nur dann bleibt, wenn du dich selbst zurücknimmst, dich fast völlig aufgibst. Und solange dieser alte Reflex in dir wirkt, suchst du unbewusst nach Partnern, bei denen du genau das wieder erleben kannst und hoffst gleichzeitig, dass es diesmal anders ausgeht. Luise hebt langsam den Kopf. Ja, das ist wirklich traurig. Aber es fühlt sich aber eine schräge Art erleichternd an. Als würde ich endlich sehen, was ich die ganze Zeit versucht habe, nicht zu sehen. Ja, nick ich. Genau da beginnt Veränderung. Wenn du erkennst, dass das, was du für Liebe gehalten hast, in Wahrheit der Versuch war, Menschen zu halten, die, innerlich oder äußerlich, längst weg waren. Und wenn du beginnst, aus diesem Muster auszusteigen. Denn gleichzeitig beginnt genau hier die Heilung. Nun kommen wir zu den Rückgaben. Die Rückgaben dienen der Auflösung der Verstrickungen, dazu, dass das Leben und die Liebe wieder ins Fließen kommen. Ich lade Luise ein, sich zunächst ihrem Vater zuzuwenden. Sie steckt ruhig auf ihrem Bodenanker und blickt dorthin, wo sein Platz liegt. Ich gebe ihr die Worte: Papa, als du 3 Jahre alt warst, hast du deinen Vater verloren. Das hat in dir das Gefühl hinterlassen, dass Beziehungen sowieso nicht halten. Und innerlich warst du immer auf der Suche nach ihm. Das ist in der Tiefe der Grund, warum du später meine Mutter verlassen hast. Und dann auch deine zweite Frau. Als Kind habe ich das nicht verstanden. Heute weiß ich, es hatte nie etwas mit mir zu tun. Und die Verantwortung dafür, dass du gegangen bist, die lasse ich jetzt bei dir. Ich erkläre ihr, dass Kinder unbewusst fast immer die Verantwortung übernehmen für das Handeln ihrer Eltern. Ich frage sie: Wo spürst du diese Verantwortung in deinem Körper, Luise? Sie legt die Hand auf ihre Schultern. Hier. Es fühlt sich schwer an, als würde da etwas drücken. Ich gebe ihr ein Rückgabekissen. Schwer, mit Sand gefüllt. Ich lade sie ein, tief zu atmen und sich vorzustellen, wie sie diese Schwere, diese übernommene Verantwortung aus ihren Schultern in das Kissen hineinlaufen lässt. Langsam senken sich ihre Schultern, ihr Atem wird tiefer. Dann sage ich: Leg das Kissen jetzt zu deinem Vater, mit den Worten: Diese Verantwortung lasse ich bei dir. Sie legt das Kissen ab, richtet sich auf und sagt leise: Das fühlt sich tatsächlich leichter an. Ich nicke. Sehr schön. Und jetzt sprich weiter. Dass du danach die Beziehung zu uns nicht aufrechterhalten konntest, auch dafür lasse ich die Verantwortung bei dir. Und deinen Schmerz, den ich unbewusst immer gespürt habe, auch den gebe ich dir jetzt zurück. Ich lade sie ein, beides, die Verantwortung und den Schmerz, in das Kissen hineinfließen zu lassen und es erneut zu ihrem Vater zu legen. Sie tut es, schaut mich an und sagt überrascht: Susanne, das ist ja nochmal viel, viel leichter. Ich lächle. Ja, das ist der Moment, in dem etwas wirklich bei demjenigen ankommt, zu dem es gehört. Dann lade ich sie ein, sich ihrer Großmutter zuzuwenden. Großmutter, nachdem du deinen Mann verloren hattest, warst du innerlich wie tot. Du hast dich leer gefühlt, hast nur noch funktioniert. Und dieses Gefühl, leer zu sein, gar nicht richtig da zu sein, kenne ich auch. Es ist irgendwie bei mir gelandet. Und das gebe ich dir jetzt zurück. Ich frage sie, wo sie dieses Gefühl in ihrem Körper spürt. Sie legt die Hand auf ihr Herz. Ganz tief hier drin, sagt sie. Ich lade sie ein, diese Leere, dieses alte Gefühl aus ihrem Herzen in das Kissen hineinfließen zu lassen und es dann zu ihrer Großmutter zu legen. Als sie sich wieder aufrichtet, sehe ich, wie ihre Wangen rosig werden. Sie lächelt. Mir wird plötzlich ganz warm, sonst ist mir immer so kalt. Ich nicke. Schön. Das bedeutet, dass das Leben zurückkehrt. Das ist ein gutes Zeichen. Dann bitte ich sie, sich ihrer Mutter zuzuwenden. Mama, nachdem Papa gegangen war, warst du sehr verbittert. Du hast dich fast ganz um die Zwillinge gekümmert. Ich hatte das Gefühl, ich muss pflegeleicht sein, mich unsichtbar machen, um überhaupt einen Platz in dieser Familie zu haben. Genauso mache ich es heute in meinen Beziehungen. Ich versuche, die Männer zu halten, indem ich ganz still, ganz angepasst bin, keine Ansprüche stelle. Aber das möchte ich nicht mehr. Ich will wahrgenommen werden. Ich will für meine Bedürfnisse einstehen. Und deshalb lasse ich diese alten Glaubenssätze, Ich muss unsichtbar sein, ich muss pflegeleicht sein, jetzt bei dir. Sie atmet tief und lässt diese Glaubenssätze energetisch in das Rückgabekissen hineinfließen, legt es achtsam zu ihrer Mutter. Ich nicke. Und jetzt noch etwas. Diese Traurigkeit, die ich so oft spüre, Mama, die habe ich auch von dir übernommen. Aber ich trage sie nicht länger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das willst. Auch die lasse ich jetzt bei dir. Luise wiederholt die Worte langsam, fast zärtlich. Dann schließt sie die Augen und lässt auch diese Traurigkeit zurückfließen. Als sie das Kissen ablegt, steht sie still, atmet und dann lächelt sie. Susanne, sagt sie, ich fühle mich so leicht und lebendig wie schon lange nicht mehr. Ich lächle zurück. Genau das ist es, Luise. Wenn du zurückgibst, was nicht zu dir gehört, kehrt deine Kraft zu dir zurück. Und mit ihr dein Leben. Ich beobachte, wie Luise dasteht, ruhiger, aufrechter, lebendiger. Ihr Gesicht ist weich, ihre Schultern sind frei, der Atem fließt. Man spürt, da hat sich etwas verändert. Und genau hier, in diesem Moment, geschieht das, was wir in der Aufstellungsarbeit eine Lösungsbewegung nennen. Das bedeutet, dass etwas, das lange festgehalten war, ein Schmerz, eine Verantwortung, ein altes Gefühl, endlich wieder in Bewegung kommt. Nicht, weil wir es wegmachen, sondern weil es gesehen wurde. Wenn Liebe dorthin zurückkehren darf, wo sie hingehört, wird sie frei. Frei, um im Heute zu fließen. Die Energie, die bisher gebunden war in alten Geschichten, in fremden Gefühlen, steht wieder zur Verfügung. Für das eigene Leben, für Beziehung, für Präsenz. Das ist der Moment, in dem Heilung geschieht. Still und spektakulär, nicht durch Analyse, sondern durch Bewegung und Fühlen. Man könnte sagen, in dem Moment, in dem du erkennst, das war nicht meins, kehrt etwas zu dir zurück. Deine Lebenskraft, deine Wärme, dein ganz eigener Herzschlag. Und genau das sehe ich gerade bei Luise. Ihre Gesichtsfarbe kehrt zurück, ihre Wangen werden rosig, das Leben fließt wieder. Sie steht jetzt ganz ruhig da, ihr Atem geht gleichmäßig, ihre Haltung ist aufrecht, der Blick weich. Man spürt, etwas in ihr ist zur Ruhe gekommen. Und vielleicht hast du beim Zuhören gespürt, dass dich etwas besonders berührt hat. Das hat dann vermutlich etwas mit dir und deinem Love Imprint zu tun. Denn in Wahrheit tragen wir alle unseren ganz eigenen Love Imprint, unsere ganz persönliche Geschichte davon, wie Liebe gelernt, erlebt und erinnert wurde. Manche dieser Geschichten sind hell und nährend, andere sind still, schmerzhaft oder voller Anstrengung. Das Entscheidende ist, wenn du erkennst, woher dein Muster kommt, dann kannst du beginnen, es zu verändern. Nicht indem du dich verurteilst, sondern indem du begreifst, dass das, was du für Liebe gehalten hast, oft ein alter Versuch war, Schmerz zu vermeiden. Und in dem Moment, in dem du das siehst, wird Liebe wieder frei. Frei für Begegnung, für Nähe, für ein Leben im Hier und Jetzt. Und wenn du spürst, dass du deinen eigenen Love Imprint besser verstehen möchtest, dann lies gern den Blogartikel, den ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Dein Love Imprint. 5 Wege, wie Familienaufstellungen dich zu erfüllten Beziehungen führen. Und wenn du erleben möchtest, wie diese Arbeit in der Tiefe wirkt, komm zu einem meiner nächsten Aufstellungswochenenden bei Wildwechsel. Das nächste findet am 13. und 14. Dezember statt. Dort darf genau das geschehen, was du heute gehört hast, dass Liebe wieder fließen darf, dass Altes losgelassen wird und dass du beginnst, dich selbst auf eine neue Weise zu spüren. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Vielleicht magst du die Folge teilen mit jemandem, der gerade in einer ähnlichen Situation steckt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du den Wildcast abonnierst oder mir eine Bewertung hinterlässt. So hilfst du, dass diese Impulse noch mehr Menschen erreichen. Ich wünsche dir eine gute Woche mit ehrlichen Begegnungen, warmem Herzen und der leisen Gewissheit, dass Liebe immer den Weg findet, wenn sie gesehen wird. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, herzlichst, deine Susanne.